Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den Syrien-Konflikt könnte überraschend Bewegung kommen. Die Führung in Damaskus ist möglicherweise bereit, das Chemiewaffenarsenal des Landes unter internationale Kontrolle zu stellen, um einen US-Militärschlag zu verhindern. Der syrische Außenminister Mualem begrüßte bei einem Besuch in Moskau eine entsprechende Initiative seines russischen Amtskollegen Lavrov. US-Außenminister Kerry hatte die Entwicklung durch einen ähnlichen Vorschlag angestoßen. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Staatschefs Assad.
Während sich der Präsident hinter verschlossenen Türen auf die Interviews vorbereitet, haben am Nachmittag wieder die Proteste vor dem Weißen Haus begonnen. Das Bündnis der Kriegsgegner ist bunt gemischt und will Obama keine Ruhe lassen, bis er den Angriff auf Syrien doch noch stoppt. Der Wettlauf um die öffentliche Meinung tobt heute auf allen Kanälen. Am Morgen eröffnet der syrische Präsident die Propagandaschlacht. Auf CBS bestreitet Assad, Giftgas eingesetzt zu haben und droht mit Konsequenzen. Wir waren nicht in der Gegend, wo der angebliche Giftgaseinsatz stattgefunden haben soll. Rechnen Sie mit allem im Falle eines Angriffs, mit wirklich allem. Nicht unbedingt als Entscheidung der Regierung, aber es gibt viele Player in der Region mit unterschiedlichen Plänen, was dann zu tun ist. Gerade aus dem Urlaub zurück müssen die Abgeordneten Spießruten laufen. Der Druck auf sie ist groß. 6 von 10 Amerikanern lehnen den Militärschlag ab. Jede Stimme zählt. Hinter den Kulissen läuft ein dramatischer Überzeugungskampf. Dass Obamas Stabschef gestern ausweichen musste bei der Frage, ob man dem Assad-Regime sicher eine Beteiligung an dem Giftgasanschlag nachweisen kann, bestätigt die Kritiker. Haben wir ein Bild oder einen unwiderlegbaren Beweis jenseits vernünftigen Zweifels? Das ist kein Gericht und so läuft Geheimdienstarbeit nicht. Heute Abend gibt der Präsident gleich 6 großen Sendern Interviews. Doch nach dem neuesten Vorschlag im Syrien-Konflikt wird Obama seinen Text wohl völlig überarbeiten müssen.
Bilder des russischen Fernsehens heute aus Syrien. Sie zeigen einen Angriff extremistischer Rebellen auf ein weltberühmtes, von Christen bewohntes Bergdorf. Ein Bericht, der die russische Angst vor einem radikal-islamischen Syrien widerspiegelt. Moskau am Vormittag. Auf Einladung von Russlands Chefdiplomat Sergei Lavrov ist der syrische Außenminister gekommen. Beide ziehen alle Register, um die Welt von einer politischen Lösung zu überzeugen. Eine neue Friedenskonferenz sei möglich. Moskau könnte Gespräche mit der syrischen Opposition führen und schließlich die syrische Regierung bestünde sogar darauf, sagt Lavrov, dass die UN-Inspekteure nach Damaskus zurückkehrten. Zeitgleich in London. Der amerikanische Außenminister wirbt um internationale Unterstützung für einen US-Militärschlag. Kann Damaskus jetzt etwas tun, um einem Angriff zu entgehen, wird er gefragt. Spontan antwortet Kerry, natürlich, Präsident Assad könnte jeden Teil seiner Chemiewaffenbestände aushändigen, sofort, und der Weltgemeinschaft genehmigen, den Bestand festzustellen. Aber das wird er nicht tun. Eine Bemerkung, die rein rhetorisch gemeint sei, stellen später die Amerikaner klar. Doch nur Stunden später reagiert Moskau auf die Rhetorik. Wir rufen die syrische Führung nicht nur dazu auf, seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu stellen, sondern auch, diese zu vernichten. Eine Stunde später, der syrische Außenminister, noch in Moskau, begrüßt den russischen Vorstoß. Mehr sagt er dazu nicht. Der Kreml hat den Ball den Syrern und den Amerikanern zugespielt.
Zur Diskussion in den USA. Jetzt live aus Washington, meine Kollegin Tina Hassel.
Wieder muss der Präsident reagieren, anstatt die Agenda selber zu bestimmen. Der neue Vorstoß macht es Obama noch schwerer, seine Landsleute von einem Militärschlag zu überzeugen. Dass das Briefing des Weißen Hauses eilig nach hinten verschoben wurde, zeigt, wie überrascht man in Washington ist. Die Skepsis ist groß, dass Syrien nur auf Zeit spielt, perfekt getimt vor der Rede Obamas. Das hat sowohl die Sprecherin des Außenministers klargemacht, als auch der stellvertretende nationale Sicherheitsberater. Hunderte Tonnen Giftgas lagern in Syrien. Sie zu sichern und zu vernichten würde Wochen dauern. Und so ist die erste Reaktion hier Assad ist ein perfekter Schachzug gelungen im Kampf um die öffentliche Meinung. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Der Syrien-Konflikt sorgt in Berlin für innenpolitischen Streit. SPD und Grüne werfen der Regierung Merkel vor, Deutschland durch einen Zickzackkurs international blamiert zu haben. Die Bundesregierung hatte erst mit einem Tag Verspätung eine Erklärung unterschrieben, auf die sich mehrere Staaten auf dem G20-Gipfel geeinigt hatten. Darin wird eine entschlossene Antwort auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz durch das Assad-Regime gefordert.
Familienfoto zum Abschluss des G20-Gipfels letzten Freitag. Hinter freundlich lächelnden Gesichtern verbarg sich tiefe Uneinigkeit über Obamas Syrien-Resolution. Angela Merkel unterschrieb zunächst nicht, sondern erst nachträglich. Die Opposition kritisiert scharf.
Wenn man die Rolle Deutschlands ausfüllen will, die wir immer hatten, nämlich auch Sprachmittler zu sein, Übersetzer zu sein in Zeiten, in denen es zwischen Moskau und Washington nicht ganz so einfach geht, dann haben wir diese Rolle verloren, weil wir in Washington an Gewicht verloren haben und gegenüber Russland Kontakte gekappt haben, die es in der Vergangenheit gab. Das ist ein Fehler.
Das war ein beispielloser Schlingerkurs. Von Außenpolitik ist da nichts zu sehen gewesen. Aber am Ende ist Frau Merkel da gelandet, wo sie schon mal 2002 war. Nämlich einen Freibrief auszustellen, jenseits des Völkerrechts zu militärischen Aktionen zu schreiten.
Dass Deutschland Obamas Vorschlag erst nach dem Treffen der EU-Außenminister zustimmte, nennt die Bundesregierung eine kluge Strategie.
Jetzt haben wir zum Glück am Samstag eine gemeinsame Position der Europäischen Union erreicht. Und wie die Kanzlerin gesagt hat, damit unterschreiben wir auch diese Erklärung. Das heißt, sie hat nicht etwa ihre Position gewechselt, sondern sie hat mit einer klugen Position erreicht, dass das möglich geworden ist.
Hohe Regierungskunst oder politischer Zickzackkurs. Unterschiedlicher könnte die Bewertung deutschen Regierungshandelns kaum ausfallen.
UN-Flüchtlingskommissar Guterres hat die europäischen Staaten aufgefordert, unbegrenzt syrische Flüchtlinge aufzunehmen. In der Tageszeitung Die Welt wies er darauf hin, dass Syriens Nachbarländer wegen des anhaltenden Flüchtlingsstroms unter extremem Druck stünden. Bislang sind etwa 2 Millionen Menschen aus Syrien geflohen. Besonders angespannt ist die Lage im Libanon, wo 720.000 Syrer Zuflucht gesucht haben. In einem Land, das selbst nur etwas mehr als 4 Millionen Einwohner hat.
3 Kilometer hinter der syrisch-libanesischen Grenze. In vielen der Wagen sitzen reiche syrische Flüchtlinge. Die Armen gehen zu Fuß oder nehmen den Bus. Hier im Libanon ist die Stadt Saada Nail die erste Station für die Syrer. Und viele bleiben gleich hier. 20.000 Einwohner hat die Stadt und nun gibt es ebenso viele Flüchtlinge. Die Situation ist unerträglich geworden. Unsere Stadt schafft das nicht mehr. Man hat versprochen, uns zu helfen, aber niemand hat uns irgendetwas geschickt, nur ein paar Kleinigkeiten. Und es kommen immer mehr Flüchtlinge, wir schaffen es einfach nicht mehr. Eine Familie aus Hajira bei Damaskus. Die 3 Kinder sind krank und unterernährt. Der Elternjob hier im Camp, Knoblauch schälen, für 1 Kilo bekommen sie umgerechnet. 30 Euro Cent. Wir mussten innerhalb Syriens 3-mal flüchten, von Stadt zu Stadt. Aber der Bürgerkrieg ist uns immer wieder gefolgt. Und so mussten wir in den Libanon gehen. Hier nehmen wir jeden Job an, auch den am schlechtesten bezahlten, um das Leben unserer Kinder zu retten. Das libanesische Bekaa-Tal, normalerweise eine fruchtbare Idylle. Doch nun hat dafür niemand ein Auge. Syrien ist einfach zu nah. Morgen werden von Beirut aus die ersten der 5.000 Flüchtlinge ausgeflogen, die Deutschland aufnehmen will. Die Lage beruhigen tut das sicherlich nicht. Ein Militärschlag würde Hunderttausende neuer Flüchtlinge bedeuten. Und Assads Verbündete, die Hisbollah, könnte den Libanon weiter in einen Bürgerkrieg hineinziehen.
Die Syrien-Politik wird voraussichtlich auch ein wichtiges Thema der Wahlarena, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Kanzlerin Merkel beantwortet Fragen der Bürger. Verfolgen und kommentieren können Sie die Sendung auch bei uns im Internet per Livestream auf tagesschau.de. In der Türkei stockt der angestrebte Friedensprozess zwischen der kurdischen Untergrundorganisation PKK und der Regierung in Ankara. Beide Seiten werfen einander vor, Zusagen nicht einzuhalten. Die PKK stoppte nun offenbar den vereinbarten Abzug von Kämpfern aus der Türkei in den Irak. Am Waffenstillstand aber will die Organisation festhalten. Sie hatte knapp 30 Jahre lang gewaltsam für einen kurdischen Staat gekämpft.
Gedenken an die Opfer der Militärdiktatur in Chile. Mehrere 10.000 Menschen haben in der Hauptstadt Santiago an einem Protestmarsch teilgenommen. Während der Diktatur Pinochets wurden viele politische Gegner verschleppt und ermordet. Am 11. September jährt sich der Militärputsch gegen den sozialistischen Präsidenten Allende zum 40. Mal. Im Anschluss an den friedlichen Marsch kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.
Die Moskauer Bürgermeisterwahl hat wie erwartet der kremlnahe Kandidat Sobjanin gewonnen. Nach offiziellen Angaben erhielt der bisherige Amtsinhaber mehr als die Hälfte der Stimmen. Sein Herausforderer, der Putin-Kritiker Nawalny, spricht von Wahlfälschung und fordert eine erneute Abstimmung. Nawalny war im Juli in einem umstrittenen Prozess wegen Veruntreuung zu einer Haftstrafe verurteilt, anschließend jedoch vorläufig auf freien Fuß gesetzt worden.
Wieder sind sie auf dem Bolotnaja Platz. Hier begannen die Massenproteste nach der Duma-Wahl. Und hierher kamen Nawalnys Wähler auch heute. Um ihren Erfolg zu feiern, aber auch um eine Neuauszählung der Stimmen zu fordern. Denn das Ergebnis zweifeln sie an. Das wurde heute früh verkündet. 27% für Nawalny, 51% für Amtsinhaber Sobjanin. Der ist damit denkbar knapp an der Stichwahl vorbeigeschrammt und rief am Morgen dazu auf, das Ergebnis zu akzeptieren. Die Moskauer haben genug von Revolutionen. Sie wollen nicht noch eine. Man sollte den Willen der Mehrheit akzeptieren. Nach Angaben unabhängiger Wahlbeobachter ist Sobjanin jedoch knapp unter 50% geblieben. Deshalb wollen sie hier die Nachzählung. Erst vor wenigen Minuten trat auch Nawalny auf, Bilder eines Internetsenders. Natürlich wollen sie uns betrügen, wir kennen das. Sie wollen mich in den Knast stecken und aus dem Verkehr ziehen. Sie wollen unsere Parteien nicht registrieren, aber jetzt wissen wir, wie sie zu besiegen sind. Russland hat jetzt, so scheint es, eine wirkliche Opposition, auch wenn die eine Minderheit bleibt. Ob Nawalny eine Stichwahl überhaupt gewinnen würde, ist mehr als fraglich, denn gestern hat gerade mal ein Drittel aller Wahlberechtigten überhaupt abgestimmt. Unwahrscheinlich, dass so viele Nichtwähler sich ausgerechnet von einem Oppositionellen mobilisieren lassen. Dennoch hat Nawalnys Erfolg gezeigt, es gibt eine Aufbruchsstimmung und der Kreml hat immer noch keine Antwort auf sie.
Der Vatikan hat sich in den Streit um die Amtsführung des Bischofs von Limburg eingeschaltet. Als Gesandter des Papstes machte sich jetzt Kardinal Laiolo vor Ort ein Bild von dem Konflikt. Kritiker werfen Limburgs Bischof Thebats von Elst einen autoritären Führungsstil und Verschwendung von Kirchengeldern vor. Sein neuer Amtssitz sei erheblich teurer geworden als geplant.
Mit dem Linienflug direkt aus Rom kam er heute Vormittag, der päpstliche Gesandte. Nicht als Visitator, also als jemand, der die Vorgänge im Bistum Limburg offiziell untersucht, sondern als brüderlicher Besuch. Kardinal Giovanni Laiolo soll schauen, warum im Bistum der Haussegen schiefhängt.
Nein, keine Visite, ein brüderlicher Besuch, so ganz im Sinne Papst Franziskus. Mit der Liebe kann man alles erklären, alles überwinden, einen weiteren Weg zusammen gehen.
Freundlich sagt er das.
Danke Ihnen auch.
Und doch zeigt dieser Besuch, wie ernst man im Vatikan die Vorwürfe gegen Franz-Peter Thebats von Elst, der zurzeit die Limburger Kreuzwoche feiert, nimmt. Es ist der Tag der Priester und Diakone. Gespannt wartet man hier auf den Besuch aus Rom. Die Kritiker hoffen nicht nur auf Worte, sondern auf tatsächliche Veränderung, um die tiefgreifende Vertrauenskrise zu überwinden.
Ich hoffe, dass er sich dann auch die sucht, die sehr engagiert sind und auch die sucht, die sich outen und nicht nur die sucht, die flüstern.
Der Bischof will heute nicht viel sagen. Er sieht den Besuch als
brüderliche Stärkung, so wie Kardinal Wellett es angekündigt hat. Wir werden auf alles schauen, alles miteinander sprechen.
Den Bischof und seine Kritiker will der Gesandte aus Rom anhören. Mindestens eine Woche wird er bleiben, um zwischen Gemeinde und Oberhirten zu vermitteln.
Experten sind sich sicher. Es gibt ein weiteres Gemälde, das Vincent van Gogh zugeordnet werden muss. In Amsterdam stellten sie das Kunstwerk heute vor. Bislang galt es als Fälschung. Das Bild mit dem Titel Sonnenuntergang bei Montmajour wurde 1888 gemalt und zeigt eine Landschaft bei Arles in Südfrankreich. Es soll bereits in gut zwei Wochen im Van Gogh-Museum in Amsterdam zu sehen sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. September.
Ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa bringt uns morgen wechselhaftes und recht kühles Wetter. Daran ändert sich auch im Laufe der Woche wenig. Heute Nacht breiten sich von Westen Regenfälle aus. Vereinzelt können auch Blitze und Donner dabei sein. Im Nordosten sowie vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen bleibt es bis zum Morgen noch trocken. Am Tag fällt im Südosten zum Teil längere Zeit Regen. In der Nordwesthälfte gibt's mal mehr, mal weniger Wolken und einige Schauer, örtlich auch Gewitter. In dem Streifen dazwischen sind Schauer eher selten und die Wolkenlücken auch größer. Der Wind wird schwach bis mäßig und kommt meist aus westlichen, im Nordosten sowie in Küstennähe aus südlichen Richtungen. Im Bayerischen Wald heute Nacht 6, sonst 7 bis 12, im Breisgau bis 13 Grad. Am Tag Temperaturen zwischen 13 und 18, im Osten und Südosten um 20 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag ändert sich an diesem wechselhaften und kühlen Wetter wenig. Auch am Freitag unbeständig, aber insgesamt hat die Sonne etwas bessere Chancen als an den Vortagen.
Wir sind wieder da um 22.30 Uhr mit Karin Mioska und diesen Tagesthemen. Chemiewaffenkontrolle statt Militärschlag. Wie erfolgversprechend ist der diplomatische Vorstoß und keine Lust auf Bundestagswahl, wie Nichtwähler ticken.